Wir lassen uns zertifizieren, das funktioniert auch, aber wir werden nie aktiv mit Bioland werben.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben schon wieder einen Gast auf unserem Ofenbänkle. Wir haben so viele spannende, coole Gäste, David, oder? Das heißt, wir schieben das vielleicht öfters mal so eine Interviewfolge rein.
Ja gut, ich meine, wir kennen halt viele coole Leute. Also klar, da muss man halt einladen.
Also ich heiße herzlich willkommen nicht nur den besten Fotografen der Welt, David Haas, mir gegenüber, wie immer, hallo, sondern auch Roland Schlötter, heute bei uns auf dem Ofenbänkle. Herzlich willkommen, Roland.
Ja, hallo, ihr beide.
Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Ja. Wir werden im Lauf der Sendung noch genauer über dich, deinen Werdegang sprechen. Und eins vorneweg, der Roland ist mein Ex-Chef und ich habe ihn trotzdem eingeladen.
Was ja schon mal gut ist.
Spricht
was
schon mal für dich. Ja. David, heute, also quasi, wenn die Folge rauskommt, heute vor einer Woche, haben wir über Ostern philosophiert und diskutiert. Du glaubst nicht, wie oft ich heute auf das Thema Osterhase und auf das Thema Butterbrezel angesprochen worden bin. Und es ist ein Riesenthema. es lässt uns nicht los. Ich muss erzählen. Und zwar, ich fange mal an mit der Butterbrezel. Ich habe heute eine Nachricht gekriegt, als ich auf Insta diese Butterbrezel-Episode, dass man die Butter ja auch oben drauf schmieren kann, gepostet habe aus Norddeutschland, aus Stade von meinem Freund und Kollege Wolfgang Heiderich, der mir geschrieben hat, wie er es macht oder wie es wohl in Norddeutschland gemacht wird. Die drehen die Brezel um und schmieren die Butter unter drauf.
Okay.
Also ja. Auf der Boden von der Butter. Hast du das schon mal gehört, Roland?
Nein, überhaupt nicht.
Ja,
okay. Also, ja. Nächste Variante. Dann kam eine Mitarbeiterin, die in der Spätschicht heute Mittag angefangen hat, sofort auf mich zu und hat gesagt, weißt du, wie ich das mache, wenn die Butterbrezel warm ist? Ich breche die auseinander und du auf jedes einzelne Stückle eine Scheitle Butter drauf.
Ist natürlich auch cool. Das ist halt auch cool, ja. Wobei das mal oft auch so Stück für Stück einfach Butter drauf und das ist schon auch cool, ja.
Also kann man schon. Wobei ich heute festgestellt habe, also die Variante zum die Butter oben drauf schmieren ist natürlich im Verkauf nicht so geeignet.
Sieht jetzt halt auch nicht so sexy aus. Das stimmt halt schon, ja.
Dann Thema Osterhase. Meine Mutter hat halt auch die Folge angehört, also heute vor einer Woche quasi, und hat mir gleich ein Buch rausgesucht vom Hasen zum Himmel, wo der Osterhase herkommt. Also es gibt noch mehr Theorien, muss ich ja jetzt noch ergänzen. Und zwar gab es mal eine heilige Osteria, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Und von der kommt übrigens der Name Ostern.
Aha, okay.
Habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Und ihr Zeichen war der Hase. Und aufgrund von dieser Göttin oder was das auch immer war, gab es ein Frühlingsfest schon lang vor Christi Geburt. Und die Christen haben dann das quasi das Ereignis an Ostern, haben da dieses Frühlingsfest dazu genommen, um das Ereignis zu feiern, die Auferstehung und so weiter. Und deswegen heißt es Ostern und deswegen der Hase, weil das Zeichen von der Heilige war der Hase. Mhm. Und zum Thema Eierfärbe hat sie mir noch erklärt, dass die Eier deswegen gefärbt worden sind, damit man sie nicht verwechselt mit den ungekochten. Weil ich habe mir letztes Mal darüber gesprochen, dass die Eier in der Fastenzeit nicht gegessen werden durfte und deshalb gekocht worden sind und dann gleich gefärbt, damit man sie nicht verwechselt.
Wahnsinn. Weißt du, ich muss jetzt hier mal eine Lanze für deine Mutter brechen. Deine Mutter verbessert uns so oft. Wir müssen da, glaube ich, eine eigene Kategorie machen oder so.
Ja, genau.
So, Ursula ist good to know oder so.
So. Oder wir fragen einfach vorher. Könnte man vielleicht auch machen.
Das können wir auch machen, ja.
Dann muss ich uns nicht so oft korrigieren. Also auf jeden Fall dachte ich, das erwähne ich heute gleich. Genau.
Das ist gutes, unnützes, oder was ist unnützes Osterwissen, aber jetzt vor der Osterfeiertage ist es natürlich perfekt.
Absolut, also.
Man kann zwar nicht mit Freunden prahlen, aber zumindest in seiner Instagram-Story, hey, ich weiß es.
Oder innerhalb der Familie.
Das genau, ja.
Jo, genug des Vorgeplänkels, würde ich sagen, oder?
Ja.
Wir steigen ein. Wir wenden uns unserem Gast zu. Roland, die allererste Frage für jeden Gast ist, weil unsere Folge, wo jemand zu Gast ist, heißt auf dem Ofenbänkle mit. Das hat den Hintergrund, David, du kannst es immer besser erklären wie ich.
Also früher, Ingmar und ich, als wir zusammen noch gearbeitet haben, sind wir immer auf dem Ofenbänkle zum Feierabend gesessen und haben da halt noch ein erfrischendes Kaltgetränk zu uns genommen, um einfach den Arbeitstag ausklingen zu lassen. Und das war immer sehr gesellig und deshalb haben wir gedacht, das ist eigentlich ein perfekter Name für unser Interviewformat. Du sitzt jetzt sozusagen mit uns auf unserem virtuellen Ofenbänkle. Und jetzt die Frage, die mal alle unsere Gäste, du bist ja Bäcker, du kommst aus einer Bäckerei, hast jahrelang eine Bäckerei geführt. Was verbindest du mit dem Ofenbänkle? Hast du da auch immer so schöne Momente drauf gehabt, wo du drauf saßt und einfach relaxed hast?
Ja, also das Thema Ofenbänkle wurde eigentlich präsent erst durch den Ingmar, wie er 2013 bei uns gearbeitet hat.
Ja.
Und vorher war es Ofenbänkle halt da, man hat es benutzt und man war auch mal öfters drauf gesessen. Aber beim Ingmar, das war wirklich, wenn er Feierabend gehabt hat, dann war er dort gesessen. Und es war auch immer noch Thema, wie er lange nicht mehr dort war. Und da hat die Inge, unsere Putzfrau, hat immer gesagt, ach, der Ingmar, wenn er dann am Schluss auf den Ofenbänkle geguckt war. Ja, das heißt, ist irgendwie, strahlt Ruhe aus dann, ne? Vollbrachte Arbeit und hat einfach einen positiven Nachklang dann das Ganze gehabt. Ne? Kommunikation und montags waren wir immer, ich und meine Frau, auf dem Ofenbänkle gehockt zusammen. Montag haben wir Ruhetag gehabt.
Okay.
Und haben halt so besprochen und so, was so die Woche läuft und was halt ansteht und Probleme natürlich und manchmal auch schöne Sachen oder oft auch. Und Ofenbänkle ist wirklich eine...
Ein schöner, gemütlicher Ort.
Genau, ja, das ist...
Dann von hinten noch so die Wärme im Rücken.
Ja, das ist... Sehr positiv.
Also ich würde sagen, unsere Mission ist wirklich, dass in jeder Bäckerei die Bäcker nach Feierabend auf dem Ofenbänkle sitzen. Das muss unsere Make-Ofenbänkle great again.
Ich erinnere mich echt noch ans Ofenbänkle bei euch, Roland, weil das war, das hatte die perfekte Höhe und das war die einzige Bäckerei, wo ich Brezler mit dem Tauchgerät eingeschossen habe. Und das war samstags richtige, das war richtig Arbeit. Ja. Und dann habe ich immer zwischendurch, wenn die Brezel noch eine Minute brauchten und der Ofen voll war, dann habe ich mir auch zwischendurch mal kurz aufs Ofenbänkle gesetzt.
Ihr hattet einen Bongard-Ofen, gell?
Ja, genau.
Das gleiche Fabrikat hat mein Vater nämlich auch und deshalb weiß ich, dass das Ofenbänkle die perfekte Höhe hat.
Ja. Unseres jetzt ist fast ein bisschen niedrig. Und unseres ist, weil die neuen Öfen so gut isoliert sind, auch nicht ganz so warm, aber ist trotzdem mega Platz. Mein Sohn ist neulich auf dem Ofenbänkle gelegen und hat gemalt, also.
Super.
Ja.
Die Episode geht weiter. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ich glaube, so schön haben wir noch nie über das Ofenbänkle gesprochen bisher. Roland, würdest du dich unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du oder was hast du gemacht? Und kurz und knackig, dass unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Kurz und knackig, jawohl. Ich bin 60 Jahre alt, bin seit 1983 Bäcker. Hab Abitur vorher gemacht und dann noch 2 Semester BWL studiert, bis zum Vordiplom. Dann habe ich aber doch festgestellt, dass es besser ist, etwas Handwerkliches zu machen. Bin in der Bäckerei meines Vertrauens auf eine Lehrstelle gestoßen und habe es auch dann nicht bereut bis zum letzten Tag. Habe nach 2 Jahren die Lehre fertig gemacht mit Gesellenberuf. Damals musste man 3 Gesellenjahre vorbeißen, bis man die Meisterprüfung machen konnte. Ich war damals schon verheiratet dann, und wir sind dann kurz nach der Lehre ziemlich schnell nach Frankreich, haben uns dort um einen Job bemüht, einmal in der Normandie und einmal in der Provence, jeweils so 3-4 Monate. Sind danach noch zum Praktikum nach Italien gegangen, 1-2 Monate. Dann sind wir kurze Zeit später nach London gegangen, haben dort in einer Hotelbäckerei gearbeitet, einer Schweizer Hotelbäckerei. Und nachdem die Sigi, meine Frau, schwanger wurde in London, haben wir gesagt, also das Kind wollen wir dann doch lieber wieder in Deutschland zur Welt bringen. Sind wieder zurück nach Deutschland, das war dann 1988, und haben dann umgesiedelt nach Dünsbach in die Volkernbäckerei in Dünsbach. Das war damals ein selbstverwalteter Betrieb und habe dort das Vollkornhandwerk
gelernt.
Okay, cool. Und ja, dann 1992 haben wir unser Haus in Kirchberg-Lenzigl gekauft, ein altes Bauernhaus ohne Bäckerei, haben die Scheune in längerer Arbeitszeit umgebaut zu einer Backstube mit Verkaufsraum, ganz schnuckelig klein, und haben dort eine am Anfang großteils Biobäckerei gehabt und am Schluss bis auf 2-3 Produkte komplette Biobäckerei.
Okay, cool. Also Ingmar hatte ich mir immer anpriese als der Bio-Pionier. Du hast ja Bio damals schon gemacht, wo es noch nicht so hip und angesagt war, wie es heute ist. War das damals schwierig, so mit dem Konzept so zu fahren? Wurde man da noch schräg angeschaut, so als Sonderling, sage ich jetzt fast mal schon so?
Also ich glaube, es war in den 80er, 90er Jahren war es noch schlimmer. Als Bio-Pionier würde ich mich jetzt bezeichnen in der Hinsicht, dass es also die Rohstoffe für eine komplette normale Bäckerei, wo weiße Blunderstückchen macht, wo weiße Brötchen macht und so weiter, da war das Material nicht so verfügbar. Es war verfügbar, aber nicht in der Qualität, wie man es oftmals gebraucht hätte. Wir hatten oftmals Chargen, wo man die OBEC war damals mein Hauslieferant an Mehl, das ist die Organisch-Biologische Erzeugergemeinschaft in Schrotzberg.
Jetzt weiß ich auch mal, für was OPEC steht.
Hast du nicht gewusst?
Das habe ich nicht gewusst, nein.
Mhm. Das hättet ihr jetzt auch sagen können.
Gut, jetzt weiß ich es.
Und die haben aber so gut mitgearbeitet, also die haben mich unterstützt in den Mehlqualitäten, dass die besser werden und so weiter. Wir haben dann wirklich nach 2-3 experimentellen Jahren haben wir wirklich gute Ergebnisse erzielt.
Mhm. Ja, ich sag immer Bio-Pionier, ja genau aus dem Grund, weil das halt ja da einfach noch nicht, also heute ist ja einfach, oder was heißt einfach, die Rohstoffe stehen in anderer Qualität zur Verfügung und die Menschen sind auch viel offener dafür und deswegen finde ich das definitiv was Besonderes. Und jetzt gerade, wo du über deinen Lebenslauf gesprochen hast, hat mich auch nochmal beeindruckt, dass solche Themen wie ins Ausland gehe, ist heute ja auch selbstverständlich, aber es war damals ja auch jetzt nicht so, dass jeder irgendwie nach seinem Abitur ins Ausland ging oder dann als junger Mensch ins Ausland geht. Finde ich auch cool, werden wir sicher auch noch ein bisschen drauf eingehen. Was mich jetzt auch noch immer interessiert bei unseren Gästen, wie bist du aufgewachsen mit dem ganzen Thema Genuss, Essen, wir sind ja ein Back- und Genuss-Podcast. Hast du schon immer da spezielle Wert drauf gelegt? War das bei euch im Elternhaus ein sehr hoher Wert oder bist du durch verschiedene Umstände da dazu kommen, sag ich mal, zu dieser Denkweise?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Das Essen war eigentlich, man hat halt gegessen, was es gegeben hat. Das war jetzt keine besondere Esskultur bei uns zu Hause. Es hat eine langsame Entwicklung, hat es gegeben bei uns, bei mir. Insbesondere dadurch, dass in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ein kleines Dorf mit 1000 Einwohnern auch, hat es 3 Bäckereien gegeben. Und da ist ja eine nach der anderen ist weggebrochen, waren Nebenerwerbsbäcker, die noch Landwirtschaft dazu gehabt haben. Aber jede Bäckerei hatte für sich ein eigenes, sehr gutes Produkt. Und das ist dann aufgefallen, jetzt gibt es auf einmal diese Brötchen nicht mehr, der andere Bäcker hat zugemacht, das gute Brot gibt's nicht mehr. Und im Nachbarort hat es eine gute Metzgerei gegeben. Jetzt gibt's die nicht mehr mit einer guten Wurst und so. Und da wird's einem bewusst, was einem verloren geht. Und die Produkte gab's nicht mehr und man hat sich danach gesehnt, wieder so ein Brot, so eine Wurst und solche Sachen zu finden. Wie ich dann älter war, Abitur gehabt habe, macht man normal sein Studium erstmal, fängt man an. Und dann habe ich aber schon gemerkt, einmal ist es nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich dazu in der Lage wäre, so in einer leitenden Funktion als BWLer da tätig zu sein, im Controlling, weißt du ja, was Personalmanagement oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich hatte dann doch mehr einen Hang zu einem bodenständigen Handwerk und inspiriert durch unseren Bäcker, damals lebte ich dann wieder zusammen schon mit meiner Frau in Würzburg, inspiriert vor allem durch den Bäcker Sauer, der vor Ort war, der ein wahnsinns gutes Brot hatte. Und dann habe ich gesagt, also wie der zugemacht hat, habe ich gesagt, also sowas muss ich jetzt auch lernen. Und habe meinen Bäcker im Nachbarort gefragt, der hatte sehr gute Brötchen, ob er noch jemanden sucht. Und er hat gleich mich genommen dann und dann war es geschwätzt.
Top. Also das heißt, du hast dein Studium dann fertig gehabt
Nein, das Vordiplom habe ich gemacht noch und dann ich hätte wieder einsteigen können in der Hinsicht, aber wollte ich dann auch nicht und ich habe diese Bäckerlehre angefangen.
Also auch da warst du deiner Zeit voraus. Heute hört man das ja immer mal wieder, dass Studenten oder so dann merken, es ist nichts für sie, weil du was Bodenständiges lernst. Ich hatte gestern ein Vorstellungsgespräch mit einem Azubi, der Bäckerlehre anfangen will oder schon angefangen hat und auch komplett fertig BWL Controller studiert hat. Und seinen Job, den er eigentlich auch schon fest zugesagt hatte, abgesagt hat und eine Bäckerlehre angefangen hat. Also das hört man auch immer mal wieder, aber zu deiner Zeit natürlich noch viel ungewöhnlicher ja, wahrscheinlich,
auch,
oder?
Es war auch streckenweise ein Spießrutenlauf natürlich.
Mit den Eltern, oder?
Eltern und ja, ist ja egal.
Ja gut, aber klar, ich meine, heutzutage ist es gang und gäbe, man versucht sich aus, macht dann halt was anderes, aber in den 80er Jahren stelle ich mir das schon krass vor.
Ja, es war krass und aber die Sigi hat damals schon sehr zu mir gehalten, hat gesagt, wenn du es willst, mach das doch. Ja. Und es hat natürlich auch geholfen. Ne?
Was war der Frau von Beruf zu der Zeit, oder?
Sie war Bürokauffrau. Ja, was ich noch sagen wollte, und ich kann es heute auch nur jedem empfehlen, der Abitur macht oder was und dann feststellt, er möchte doch lieber eine Lehre machen, mach's einfach und es ist so hilfreich. Es hat für mich dann alles leichter gemacht, einfach nach Frankreich zu gehen. Du hast eine Grundahnung von der französischen Sprache. Ich war grottig in Französisch, aber es reicht, um ein bisschen zu kommunizieren und so weiter und es fällt dir natürlich auch leichter, die Mathematik in Bäckerhandwerk natürlich, das ist ja easy dann für einen Abiturienten. Und es war überhaupt kein Problem dann auch, das in zwei Jahre zu
machen. Also schon allein wegen diesem Appell lohnt sich die Folge heute anzuhören, weil wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, was man auch mit dem Beruf dann, wie leicht man dann auch in der ganzen Welt unterwegs sein kann. Wir waren ja auch im Ausland und man kann ganz viel machen und das ist schon cool.
Ja, absolut. Also die Bäckerausbildung ist nach wie vor ein Türöffner in die ganze Welt und das ist halt, und ist schön wieder von dir das zu hören und die Bestätigung zu haben, dass das schon damals in der 80er, 90er Jahre schon so möglich war.
Ja, die Bäcker waren gesucht ohne Ende und es gibt natürlich auch Organisationen, es war damals bei mir die Karl-Duisberg-Gesellschaft und AFS, die heutzutage, glaube ich, nur noch Studenten vermitteln und die Karl-Duisberg-Gesellschaft, die hat mir einen Praktikumsplatz Sprachkurs vermittelt und einen Praktikumsplatz quasi, einen bezahlten Praktikumsplatz in der Provence. Die Handwerkskammer hat mich vermittelt in die Normandie, hat mir dort eine Saisonarbeit gegeben. Also es fantastische Möglichkeiten hat man, wenn man vor allem die Vorbildung auch schon hat. Ne? Und das ist schon viel leichter dann auch. Ne?
Wenn wir direkt schon bei dem Thema sind, Ausland, Auslandserfahrungen, gibt es irgendwie so ein, zwei, drei, keine Ahnung, spezielle Erinnerungen, die du hast, die, das ist schon irgendwie eine Zeit, die einen auch lebenslang prägt, das vergisst man ja auch nicht mehr so. Wie war das?
Die Auslandserfahrung, wir hatten ja zusammen mit meiner Frau ein Praktikum für Lebensmittelhandwerker in Italien, in Mantova. Und da waren wir 6 Dänen, 6 Spanier und wir 2 Deutsche. Und also das ist ja diese Herzlichkeit untereinander. Das war damals noch EWG, also der Anfangsphase der Europäischen Gemeinschaft eigentlich, wo diese Projekte erst aufgelegt wurden und versucht haben, die Menschen zusammenzubringen. Aber das war so herzlich und diese unterschiedlichen Mentalitäten der Spanier und die Dänen, sehr kühl, reserviert. Und das war so toll. Also das und die Italiener als Gastgeber, also es war so beeindruckend und herrlich.
Cool. Was mich noch zu dem Thema Ausland interessieren würde, jetzt steht in deinem Lebenslauf, dass du auch in London warst.
Ja.
Und die Engländer sind ja bekannt dafür, dass sie zum Thema Genuss nicht viel dazu beitragen. Jetzt sagen wir es mal diplomatisch.
Ja, die einzig guten Gaststätten, wo man essen gehen konnte, wurden meistens von Schweizern oder Franzosen betrieben.
Ja, oder? Also das war jetzt, kulinarisch war das nicht gerade die schönste Zeit im Leben, oder? Also
ja, also wie gesagt, das war am Leicester Square, hat es das Swiss Center Hotel gegeben, also ein Schweizer, von der Schweizer, Schweizer Hotelgruppe war das, die das betrieben hatte. Und wir belieferten Harrods, also diesen großen Einkaufscenter und die polnische Botschaft mit Schwarzbrot und solche Sachen. Also es war von der Qualität hervorragend. Schweizer Qualität, wir waren eigentlich auch internationales Team, Österreicher, Schweizer natürlich und Asiaten waren etliche dort und es war sehr Interessant, Deutsche auch noch, ja.
Okay, also habt ihr von der englischen, habt ihr gar nicht so viel zu tun gehabt mit der englischen Kulinarik?
Also auf der Arbeit natürlich nicht. Mhm. Wenn man natürlich außerhalb mal essen gehen wollte und so, dann war man natürlich schon aufgeschmissen.
Fish and Chips. Ja. Cool, wir springen ein bisschen weiter. Du hast vorher schon eingangs erwähnt, ihr hattet dann später eure eigene Bäckerei. Also du bist dann wieder zurück nach Deutschland, warst in der Vollkornbäckerei in Dünsbach. Wer nicht weiß, wo Dünsbach ist, das muss man dann unbedingt wissen, oder? Ist aber ein ganz kleines Dorf, auch bei Kirchberg, glaubt, gell?
Dünsbach ist 10 Kilometer von Kirchberg entfernt, gehört zum Gerabrunn, Ortsteil von Gerabrunn. Und dort gab es eine Schreinerei, die diese Bäckersleut gekauft haben. Ist schon 30 Jahre her, aber es waren, meine ich, 5 Leute, die das selbst verwaltet, also ohne Chef, betrieben haben, versuchten halt neue Lebensformen dort auch zu entwickeln und so. Und,
und da war ein kurzes Auge drin.
Nein, war kein Augenblick. Es war besonders. Es war natürlich schon immer Konflikte auch da, sei es zwischenmenschliche, sei es betriebliche und.
Also wäre für dich keine Unternehmensform gewesen, später selber das so zu betreiben?
Nee. Also das fand ich dann doch zu viele Rücksichtnahmen. Ja. Man muss Rücksicht nehmen natürlich, aber so untereinander
aber schwierig. Du bist ja nicht von hier, du bist ja von Würzburg. Das heißt, du bist ja speziell jetzt auch Bäcker dieser Bäckerei,
ja,
in unser Gegenkommen.
Ich hatte schon, bevor ich nach Frankreich gegangen bin, diese Anzeige von dieser Bäckerei mal gesehen und archiviert. Und nachdem wir wieder zurückgekommen sind, mussten wir uns natürlich neu orientieren und bin da auf diese Bäckerei zurückgekommen, genau, ja.
Okay, dann hast du einige Jahre dann eben noch angestellt gearbeitet, auch in Blaufelder, und dann habt ihr nebenher, 92, glaube ich, hast gesagt, nebenher in Anführungszeichen, dann euer Bäckerei oder euer Haus, das ihr dann gekauft hattet in Lenziedl. Ist auch so ein schöner Ortsname.
Wer kennt das nicht?
In Lenziedl gekauft und dann umgebaut. In Eigenregie oder nee? Aber viel selber gemacht, oder?
Also ich habe 90 in der Bäckerei Sohns angefangen, habe dann dort 10 Jahre gearbeitet. Und 92 haben wir in Lenziedl dieses Haus an der Hauptstraße gekauft. 100.000 Mark hat es damals gekostet. Hat ausgesehen wie Waggershofen. Ja, es war... wir hatten es lange überlegt, aber die Lage war so genial. Und wir hatten ja immer im Auge, wir wollen mal eine Bäckerei machen, die Sigi und ich. Und es war an der Hauptstraße gelegen und es hat sich so gut angeboten. Mhm. Und der Preis war für uns machbar. Als Bäcker verdient man ja nicht viel. Wir hatten keinen großen finanziellen Rückhalt. Und sind dann diesen Umbau großteils unter Eichenregie, natürlich für wichtige Sachen wie Strom, Heizung, haben wir natürlich Handwerker geholt und vieles andere haben wir mehr schlecht als recht dann hingezaubert. Und 99 hat man dann, nachdem, 94 ist unser drittes Kind zur Welt gekommen und eigentlich wollten wir uns da schon irgendwie verselbstständigen. Und dann haben wir aber gesagt, so mit kleinem Kind, also das packt man nicht, ohne Großeltern in der Nähe. Und wir wollen natürlich auch den kleinen Kindern auch gerecht werden. Und wir haben 3 Kinder. Und es war dann auch wichtig, dass die nicht zu kurz kommen. Und dann haben wir gesagt, wir warten lieber noch ein bisschen, hatte ja einen guten Job in Blaufelden, den ich dann aber auch schon reduziert habe auf 4 Tage Woche, einmal um den Kindern mehr Zeit zu geben. Das war bei uns halt auch immer wichtig und Urlaub fahren noch ein bisschen, so kleine Urlaubsreisen. Und 98 haben wir den Entschluss gefasst, also übernächstes Jahr wollen wir uns selbstständig machen und haben die Bauvoranfrage gestellt. Ganz Lenziedl war begeistert, wie sie das dann gelesen haben. Und dann, 99, ist es dann richtig rund gegangen. Ist dann noch dazwischen gekommen. 99 habe ich dann Hustenanfälle bekommen, Nasenlaufen. Und dann habe ich mich testen lassen. Dann hat man eine Mehlallergie bei mir noch festgestellt. Roggenmehl, Weizenmehl. Und dann schienen die ganzen Träume irgendwie wegzuplatzen. In Mannheim bei der Berufsgenossenschaft hat man mich dann aber sehr, sehr gut beraten. Und also kann ich auch jedem empfehlen, falls da irgendwas, keine Angst davor haben, hingehen. Und das sind Fachleute und die sind so gut drauf und die haben gut zugesprochen, machen sie die Bäckerei. Und ja, wir haben es gemacht und ich habe es bis zum letzten Tag nicht bereut.
Aber hast du dann jetzt nochmal auf die Allergie geschwind einzugehen, irgendwelche Medikamente dann jetzt genommen die ganze Zeit, als du in der Backstube warst, oder?
Ich hatte dadurch, dass ich sehr zeitig da mich gemeldet hatte und noch kein Asthma oder solche Sachen erlitten habe, konnte ich mit Nasendusche und Mundschutz, konnte ich also das relativ gut handeln. Und manchmal war es schlimmer, das hing auch ein bisschen mit Stress zusammen und so weiter. Aber das hat dann also so gut geklappt. Und am Schluss, es ist echt interessant, so 2017 hat man überhaupt keine Allergene mehr im Blut gefunden bei mir.
Ach was, obwohl du dann 17 Jahre quasi weiter jeden Tag fast in der Backstube standest.
Jeden Tag in der Backstube gestanden bin, eigentlich. Das ist
cool.
Ja. Also kann ich nur empfehlen, also sich nicht durch solche Rückschläge da irgendwie.
Also der Roland fasziniert mich schon lange, weil wenn man jetzt so zuhört, gell, er spricht jetzt von der Hauptstraße, also man muss dazu sagen, Linzsiedl ist wirklich viele Einwohner, 1000.
Ja, damals hat es vielleicht 900.
900 Einwohner, also die Hauptstraße heißt zwar, glaube ich, tatsächlich Hauptstraße, gell, das ist jetzt kein Hauptverkehrsschlagader.
Ist aber halt die einzigste Straße in Linzsiedl wahrscheinlich.
Ja, nicht ganz. Also als ich das gehört habe, ich kenne den Roland ja jetzt schon einige Jahre, es hat mich schon immer brutal beeindruckt, wirklich eine Bäckerei nicht zu übernehmen, sondern von null auf neu zu beginnen, und zwar nicht in der Großstadt, wie man es gerade immer wieder sieht. Klar, da kommen neue Konzepte und so. Aber vor 20 Jahren auf dem Land, immer kleiner Kaff, an der Hauptstraße, eine Bäckerei da aufzumachen, ich finde es total spannend. Und was ich auch immer, das füge jetzt einfach mal so geschwind ein, immer sehr beeindruckend und faszinierend finde an dir, Roland, ist, dass du so für deine Überzeugungen einstehst. Also wenn man weiß, man will sich in ein paar Jahren selbstständig machen und man hat auch nicht so mega große finanzielle Rücklage und reduziert dann einen Tag, um für die Kinder da zu sein, das finde ich einfach mega.
Das ist überragend, ja, krass.
Also wirklich cool.
Hut ab. Also man muss einfach Präferenzen setzen, man muss davon überzeugt sein und dann klappt es auch. Ne? Also und dann ist man sich ja nicht zu viel, weil man muss einfach das, was man will, das muss man machen zu den Überzeugungen stehen. Die Innung, man fragt natürlich die Innung und ich will jetzt auch nicht über die Innung herziehen oder was, ne? Aber man geht dorthin, fragt, also wir wollen eine Bäckerei machen, was sagt ihr dazu? Völlig unbedarft eigentlich. Und da kommt, ich weiß gar nicht mehr, wie der gute Mann hieß damals, ist ja auch uninteressant, und dann heißt es, ja, das klappt nicht. Da müssen Sie vielleicht einen alten Trogner stellen in den Laden, dass es so antik aussieht. Aber die kommen überhaupt nicht drauf, dass man komplett anderes Sortiment machen will. Ich will keine Snacks machen, das geht nicht auf dem Land da. Ich will ein gutes Brot hinbringen, ich will wieder gute Brezen machen. Ich will einfach gute Backwaren, die, zu denen ich stehen kann. Und das ist,
Also das heißt, du hast das auch praktisch so total aus innerer Überzeugung und hast du auch Leute gesagt, also du bist ja, ich stelle mir das jetzt so vor, man schafft in einer Backstube angestellt, reduziert auf 4 Tage, da wird man wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen belächelt, dann tut man nebenher seine alte Scheune umbauen und so. Hast du auch Leute, die gesagt haben, ja Roland, das wird richtig gut, mach das, oder hast du wirklich komplett mit deiner Sigi zusammen das auf eigenes Risiko durchzogen, sage ich. Also auf eigenes Risiko natürlich sowieso, aber auch gegen den Wille von deinem ganzen Umfeld oder gegen den Ratschlag von deinem Umfeld?
Also man hat natürlich Freunde, die denen man auch das Konzept ungefähr dargestellt hat. Wir haben immer gesagt, wir werden nicht als Biolandbetrieb firmieren. Wir werden immer das Bioland außen vor lassen, also im Namen. Es gibt so viele Landwirte, so viele Leute, die damals auch skeptisch der ganzen Sache gegenübergestanden sind. Wir liefern auf Bioläden und so weiter und dann wissen die Leute sowieso, das passt, das stimmt schon. Ne? Wir lassen uns zertifizieren, das funktioniert auch, aber wir werden nie aktiv mit Bioland werben. Und dieses Konzept haben wir anderen Freunden so hingelegt und die waren irgendwie, also BWLer auch dabei, und die haben gesagt, das funktioniert, das klappt, und wenn ihr wirklich die Qualität hinbringt, die du sagst, und sie haben ja vieles auch schon probiert von uns, und dann wird es auch. Ja, und Sigi hat natürlich auch immer dazu gehalten, ne, und das hat ja, das war dann natürlich auch ein Hungertuch am Anfang, die ersten 2-3 Jahre. Da haben wir schon weniger vielleicht verdient. Die ersten 2 Jahre auf jeden Fall weniger als der Geselle. Und, aber du musst durchhalten und wenn's du, und du kriegst ja auch schon Rückmeldungen, dass es so stimmt und du erkennst diese Sehnsucht der Leute nach, wie hat mal jemand gesagt, die Sehnsucht nach Randstückchen. Ne, so dieses nicht allglatte und so, ne, sondern, einfach dieses Ursprüngliche, ne, und wir wollten immer ursprünglich backen, nur mit Zutaten, wo jede Frau, jeder Mann sich kaufen kann in jedem Supermarkt, und vieles gelernt. Die Franzosen machen das ja noch großteils auch, ne, also, die legen ja so einen Wert auf die Butter beispielsweise, und bis wir gefunden haben, wo es eine gute Butter gibt, du gehst in den Supermarkt rein und denkst natürlich, Hofgutbutter nimmst du. Und also sag jetzt nur mal Hofgut, das ist halt das Standardding. Und dann kriegst du halt erstmal die mild gesäuerte Butter. Und die ist in anderen Ländern überhaupt nicht zugelassen, aus irgendwelchen Gründen. Ne? Und dann gibt's noch Sauerrahmbutter und Süßrahmbutter. Und die Süßrahmbutter von Hofgut, die oftmals nicht so häufig vorhanden ist, die ist so genial, die kommt annähernd an die französische Butter, die man dort auf dem Markt kauft, dran. Und dann kriegst du auch ein tolles Ergebnis bei Blätterteichen, bei Croissantteichen. Und das ist, ja.
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich rede hier mit einer und derselben Person. Also ihr merkt schon, du wurdest, oder ihr habt euch.
Also der Ronald hat mich inspiriert.
Hat dich sehr inspiriert.
Andersrum gell? Nicht. Also, nee, wäre schön, wenn es andersrum wäre, aber es ist nicht so.
Nee, aber es war schon, also man merkt schon, der Qualitätsanspruch hast du schon echt übernommen, gell? Das ist schon.
Also das wollte ich ja eigentlich am Ende sagen, aber ich kann das mal schön einschieben. So der, beim Roland zu schaffen, das waren ja dann nur 10 Monate vor meiner Selbstständigkeit, das hat mich insofern nochmal extrem inspiriert, als dass es der erste Betrieb war, der wirklich alles selber gemacht hat und nicht nur gesagt hat, er macht alles selber. Bei ihm habe ich gelernt, dass man den Sauerteig nicht jede Woche frisch ansetzen muss. Bei ihm habe ich gelernt, dass man auch mit Butter torieren kann, also nicht mit Torierbutter, sondern mit wirklich Butter, wie sie jede Hausfrau und jeder Hausmann und jeder Hobbybäcker eben kaufen kann. Und auch dieses Konzept, Bio-Rohstoffe als Grundvoraussetzung quasi zu nehmen, so wie man es ja letztendlich auch macht, das ist für uns eigentlich, da sprechen wir nicht drüber, sondern das ist für uns eigentlich selbstverständlich. Und noch ein paar andere Dinge mehr habe ich beim Roland wirklich gesehen und gelernt und auch der Roland war auch einer der wenigen, weiß jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall einer derer, der von Anfang an gesagt hat, wenn du dich selbstständig machst, das funktioniert. Okay. Du kriegst die Qualität hin, du bist ein Fachmann und man zweifelt ja natürlich schon. Also ich war nicht so überzeugt wie der Roland von meiner Selbstständigkeit. Zumindest habe ich es noch so in Erinnerung und das fand ich. Und das dann wirklich zu sehen, dass es tatsächlich auch Bäckereien gibt, wo so aus dem Nichts Bäckereien aus dem Boden stampfen, das fand ich schon immer beeindruckend. Und also so wie du sagst, man hört einiges von dem, was ich heute sage, habe ich vom Roland gelernt.
Schön, also ich finde es toll, wenn man sich so inspirieren lassen kann. Also ich finde auch wirklich tolle Einstellung zur Qualität, tolle Einstellung zum Handwerk.
Und vor allem halt damals schon, weißt
du? Ja, genau, das meine ich. Ja.
Das finde ich das beeindruckend.
Also wirklich beeindruckend und das auch wirklich durchzogen. Großartig, absolut. Weil der Ingmar gerade den Sauerteig angesprochen hat, würde mich nur interessieren, hatte dein Sauerteig einen Namen?
Nee, der braucht keinen Namen.
Ja, Profibäcker, echt.
Ich würde ihn halt Reinhold höchstens nennen. Das war mein Lehrer. Ja. Und er hatte also irgendwie, vielleicht stammt er sogar noch von ihm, es könnte sein. Und Reinhold ist 10 Jahre älter als ich und er hatte damals in den 70er Jahren schon die hervorragende Bäcker und er hatte damals als die 3-Stufen-Führung auch schon betrieben. Und ich war damals der einzige Lehrling bei einer 40er-Klasse, der die 3-Stufen-Führung gelernt hat im Betrieb. Mhm. Alle anderen haben mit Fertigsauerpulver oder so einer 1-Stufen-Führung irgendwie gearbeitet, aber nicht mit einer 3-Stufen-Führung. Mhm. Und das, also einfach mal diesen Umgang zu lernen, das ist was ganz anderes, wie wenn man es aus dem Buch liest und so. Mhm. Ne? Und das begeistert natürlich schon. Ne? Also,
auch was Faszinierendes, eine 40er-Klasse, das gibt's ja heute auch nicht mehr.
Also 4er-Klasse gibt's. Ja. Oh,
also ja. 40 Bäckerlehrlinge in einer Klasse ist ja heute auch eine Seltenheit, absolut. Aber der Appell geht raus an alle Profibäcker hier, gebt euch einen Sauerteig einen Namen. Also das kann ja wohl nicht wahr sein, echt.
Unser heißt jetzt Gerhard, aber nur auf dem Papier, ehrlich gesagt. Also ich habe noch keinen Bäcker, der gehört, der jetzt gesagt hat, ich setze mal der Gerhard an. Aber im Personalausweis heißt er Gerhard.
Ich bleib dabei, das ist wichtig. Und da hat man ein bisschen Bezug zu seinem Sauerteig. So.
Ja. Ich würd gerade so ein bisschen weiterspringen. Wir sind jetzt schon mega beim Thema Qualität.
Ja.
Also wir springen jetzt ein bisschen hier bei unserer Frage, weil es sich gerade anbietet. Roland, ich würde von dir gerne wissen, was für dich, also du hast jetzt schon ein bisschen ausgeholt, aber nochmal so, was heißt für dich Qualität? Ich weiß, es ist eine sehr schwierige Frage. Und wie siehst du die Qualität im Bäckerhandwerk? Ist die besser geworden? Du bist jetzt ja einige Jahre auch schon älter wie mir. Ist die besser geworden im Vergleich zu früher? Ist die schlechter geworden? Hat die Technik vieles verbessert oder wie siehst du das so?
Die Bäckerqualität, da muss man auch wieder lang ausholen, glaube ich.
Ja, darfst du, mehr Zeit.
wie ich das Lernen angefangen habe, da war noch dieses Nachtbackverbot. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt.
Nur vom Hörensagen.
Man durfte erst um 4 Uhr das Backen anfangen. Eine Person vorher, eine Stunde vorher um 3 Uhr beginnen, je nach Größe, also wenn es ein Betrieb über 20 Personen, ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, dann durften vielleicht 2 vorher anfangen, um 3, eine Stunde vorher. Und durch dieses verrückte Nachtbackverbot, das die Kleinbetriebe schützen wollte, wurden die gezwungen, weil man kann halt das Brot nicht, man kriegt es halt nicht fertig, wenn man höchstens erst am Nachmittag oder gegen Mittag, wenn man mit 3 Stufen Sauerteig arbeitet, man muss quasi mit Fertigbackmitteln arbeiten. Und die Industrie hat natürlich da reingedrückt und die Qualität hat kolossal darunter gelitten. Nachdem dieses Nachtbackverbot in den 90er Jahren aufgelöst wurde, hat sich das Ganze entspannt. Die Bäcker konnten nachts um 12 Uhr anfangen oder wie auch immer und konnten auch ganz andere Teigführungen, Sauerteigführungen machen, die das Ganze ins Positive hingewendet haben. Also von daher sehe ich auf jeden Fall eine Verbesserung in der Qualität. Die Rahmenbedingungen haben das Übliche dazu getan. Dadurch, dass Bäckerberuf nicht unbedingt der beliebteste ist, machen es mittlerweile, finde ich, viele Enthusiasten. Und diese Enthusiasten, die wollen auch eine gute Qualität hinziehen. Und es gibt immer weniger Bäckereien, sage ich mal, die wirklich grottige Qualität haben, also ganz schlechte Qualität haben. Und das ist natürlich sehr positiv für das ganze Handwerk, für das ganze Image und so weiter. Ja.
Wie siehst du die Entwicklung, dass die Bäckerei an sich immer größer wird und die kleinere eher wegsterben? Ist das gut für die Qualität? Oder, ich meine, für die Vielfalt ist es nicht unbedingt gut, aber sind die Große besser insofern, als dass sie die Prozesse viel besser im Griff haben, kühlere Produktionsräume haben oder klimatisierte Produktionsräume? Oder kann man das so gar nicht sagen?
Also wir waren ja ein sehr kleiner Betrieb und wir hatten, die Qualität fand ich sehr gut im Griff, war auch die Resonanz entsprechend. Also es muss nicht unbedingt, die Großen haben es natürlich leichter. Sie können eben die prozessgesteuerten Sachen, das ist natürlich leichter in den Griff zu bekommen und dann eine gewisse Qualität zu erzielen. Oftmals fehlt es natürlich, zur Qualität gehört natürlich auch der Verkauf. Also das muss man einfach zusammen auch sehen. Und da hapert es also kolossal. Darum war es jetzt heute auch eine Freude, beim Ingmar einzukaufen und von einem Lehrling so gut bedient zu werden, die nicht wusste, dass ich jetzt mit dem Ingmar gleich einen Termin habe. Und die hat mich trotzdem so freundlich und angenehm bedient und fachlich kompetent, obwohl sie, wie der Ingmar mir später erst gesagt hat, dass sie, glaube ich, im zweiten Lehrjahr ist. Und das hat, ja, das hat mich echt begeistert und da freut man sich, dass auch kleine Betriebe oder kleinere Betriebe also nicht nur handwerkliche Qualität hinbringen, sondern auch Servicequalität. Und das ist, also das ist für mich immer ein Traum, ne? Und ich bin öfters in Berlin, da gibt's ja auch ganz viele, durch meine Kinder, da gibt's auch ganz viele tolle Bäckereien. Aber im Verkauf, da hapert es oftmals auch. Ja, die Qualität ist gut, aber im Verkauf, das ist dann...
Ja gut, Berlin ist halt auch ein bisschen direkt. Also ja, also Herzlichkeit in Berlin ist ja, glaube ich, ein Fremdwort, oder? Also,
das hat nichts, ich erwarte jetzt keine Herzlichkeit. Ja. Ich erwarte einfach fachlich kompetent und und der Kunde muss sachlich und...
Ja, okay.
Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ja. Einfach die Servicequalität, die muss stimmen. Ne? Also
Finde ich cool, dass du das so ansprichst, weil wir schwätzen immer über Qualität, über Produktqualität, aber wir haben uns ja vorher schon drüber austauscht, als wir über dein Einkaufserlebnis gesprochen haben, und uns war das tatsächlich auch immer wichtig. Ich finde das auch, und eigentlich ist im Bäckerhandwerk ja so, der große Vorteil von uns gegenüber dem Supermarkt oder dem Discount oder wie auch immer, wir sind ja viel persönlicher.
Ja.
Aber das ist ja auch nur dann ein Vorteil, wenn das Erlebnis für den Kunde positiv ist, wenn er missmutig bedient wird und einfach nur jemand ihm gegenübersteht, der ihm die Ware rüberreicht und den Betrag nennt, dann ist es ja eigentlich besser, du gehst ans Regal, sage ich mal. Also von dem her habe ich das natürlich auch extrem gefreut, als das jetzt heute gut geklappt hat. Ich habe meine Mitarbeiter nicht gebrieft, dass heute jemand kommt, der vom Fach ist. Nee, cool. Schön, freut mich.
Grüße gehen raus an die Azubine
an dieser Stelle. Ja, also die gut wird gemacht. Vor Stolz platzen.
Zu Recht.
Ja, ist cool. Freut mich echt mega. Und schön. Und da sieht man auch, nicht nur der Beruf Bäcker ist ein mega spannender Beruf, sondern auch Bäckerei Fachverkäufer, Fachverkäuferin, haben wir ja auch vor ein paar Wochen mal diskutiert. Ja. Der Kontakt zu den Menschen und auch diese Sehnsucht zu Stille, von der du vorher schon gesprochen hast, die Leute suchen nach gute Backware, das kann einem auch mega viel geben. Also ich stehe auch als ab und zu mal viel zu selten eigentlich, aber ab und zu auch mal gerne hinter der Theke, und das macht schon auch Spaß.
Aber ist auch ein schöner Beruf. Ich meine, die Leute sind, also wenn es herzlich ist, die Leute kommen rein, die verbinden ja mit einer Bäckerei immer was Positives, und dann ist es sehr kommunikativ. Also ich finde Bäckerei-Fachverkäufer, Verkäuferin finde ich auch echt ein toller Beruf.
Also ich war neulich auf einem Marketing-Vortrag im Rahmen meines Brotsommelier-Kurses, und da hat der Dozent gesagt, wir haben eigentlich alle Antworten auf die großen Probleme im Moment. Die Leute vereinsamen immer mehr, also die ältere Leute sowieso, aber beschleunigt auch noch durch Corona. Wir sind regional, wir sind persönlich. Bei uns kriegt der Kunde auch noch einen guten Morgen, wenn er sonst den ganzen Tag nur allein im Homeoffice sitzt. Also von dem her. Und ich habe neulich schon gesagt, es gibt morgens eigentlich keinen schöneren Ort als Bäckerei.
Du, ich war ja kürzlich hier, ich hatte nachmittags auf meine Tochter aufpassen, da war ich bei meiner Mom so im Seiteraum gesessen, und Wahnsinn, wie lang sich die Leute mit meiner Mutter im Verkauf unterhalten. Einfach, man merkt schon, klar, das ist so ein klar kommunikativer Platz. Das ist schon echt spannend aktuell. Also das ist nicht kurz drei Brezeln und wieder weg, sondern kommunikativ. Jeder erzählt ein bisschen was. So von dem her, ja, wie du sagst, eine Bäckerei bietet in der aktuellen Situation auch insofern sehr, sehr viel. Ja.
Jetzt würde ich gerne noch auf das Thema deiner Selbstständigkeit, wir haben es schon gesprochen, ihr habt umgebaut, ihr habt eröffnet. Jetzt ist es ja so, du warst schon vorher angestellt, du bist vom Angestellten zum Chef geworden, sag ich mal. Und was ja auch immer wieder ein Problem ist, das habe ich selber auch einige Jahre mitgemacht, bei uns im Handwerk und im Bäckerhandwerk, glaube ich nochmal speziell, herrscht ja schon auch durchaus immer mal wieder ein rauer Umgangston. Jetzt habe ich das bei dir ganz anders erlebt, wir sind vom Typ her, glaube ich, auch relativ ähnlich. Wie war das? Hast du da, ist dir das leicht gefallen, so gleich dann auf einmal jetzt Chef zu sein? Gab es da gewisse Herausforderungen?
Ja, der Übergang war natürlich.
Du hattest ja aber direkt sofort Angestellte, oder?
Ich hatte eine Verkäuferin noch angestellt und einen Gesellen. Das war auch gut so, weil sonst wäre gleich Land unter gewesen. Und man hat natürlich erstmal, ich komme ja nicht aus einer Bäckerei, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und hatte nie irgendwie was mit Verantwortung so gegenüber anderen Mitarbeitern zu tun und so. Und man muss sich erst reinfinden in die Sache und man muss es auch austesten, wie man hat natürlich ein Gespür dafür, wie geht man mit Menschen um, klar, aber es ist halt doch was anderes, wenn man Mitarbeiter hat, dem man weisungsbefugt ist und vor allem, wenn es halt nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, ne? Und dann entstehen natürlich auch Konflikte und so weiter, und da muss man natürlich auch, ich sag mal, eine gewisse Verbindlichkeit da an den Tag legen, damit die Leute auch wissen, was zu tun ist und wie es zu funktionieren hat oder zu laufen hat, ne? Letztendlich ist man ja selber der Verantwortliche, der dafür verantwortlich ist, dass das Geld stimmt am Schluss, dass jeder seinen Lohn bekommt und dass der Betrieb weiter existiert. Und ja, habe mich da schon schwer getan, aber man findet sich in diese Rolle rein und die Probleme sind natürlich da. Ich hatte immer mehr Angst davor, dass es finanziell nicht reicht, aber das schafft man viel mehr, aber das Personalproblem ist, da ist menschelt halt immer wieder, ne? Das ist ganz, ganz normal, ne? Mhm.
Aber deine Frau war von Anfang an auch mit dabei. Ihr habt euch das von Anfang an so aufteilt, dass du Produktion gemacht hast.
Genau.
Und deine Frau der Verkauf, oder?
Ich war für die Produktion verantwortlich und meine Frau hat überwiegend den Verkauf gemanagt. Mhm. Ja. Mhm. Und war auch am Anfang jeden Tag eigentlich frühs und abends, nachmittags im Laden drin gestanden, ja. Mhm.
Cool. Ja. Also was ich aus meiner Erfahrung noch sagen kann, als ich bei euch gearbeitet habe, fand ich immer cool, du hast gesagt, was du willst, das hast schon, auch deutlich, aber immer sachlich und wertschätzend. Also das ist mir noch sehr in Erinnerung und das hab ich auch, da habe ich auch einiges mitgenommen.
Ja, ich muss halt immer, mir fällt halt der eine Geselle, der gerade zu deiner Zeit auch dort gearbeitet hat. Und man muss immer unterscheiden, ist es halt Schusseligkeit oder ist es Böswilligkeit oder so Desinteresse. Und gerade dieser eine, der war halt schusselig. Und der hat halt an Silvester dreimal die Hefe vergessen im Teich.
Ja, und dreimal nacheinander.
Okay. Und das, also zweimal konnte ich lachen, das dritte Mal, dann platzt dann halt schon mal der
Kram. Kann auch jeder verstehen.
Ja, und an Silvester ist natürlich ein Hektiktag. Und,
da kannst du das nicht brauchen.
Ich habe
eine Mitarbeiterin inzwischen, die früher ja auch bei dir geschafft hat und auch mit mir dort quasi Kollegin war. Und wir haben jetzt neulich erst wieder über die Situation unterhalten. Also es ist uns alle nach 10 Jahren ist das jetzt her, acht Jahre, noch präsent. Oh ja. Aber jetzt habt ihr ja die Bäckerei 19 Jahre geführt, also eine lange Zeit. Du hast vor eingangs gesagt, du bist jetzt 60, du bist aber schon 2 Jahre in Rente, kann man das so sagen? Kann man schon so sagen? Ihr habt die Bäckerei verkauft, habt auch da quasi eure Überzeugungen und eure viele andere Interessen einfach auch Vorrang gäbe und habt es ja auch immer so gesagt, dass es euer Ziel ist, finde ich auch beeindruckend. Jetzt war ich auf eurer Verabschiedung. Nach 19 Jahren habt ihr, war noch vor Corona, gar nicht groß, einfach ein kleiner Flyer gemacht. Ich glaube, es war euer letzter Tag, oder? Euer letzter Tag, samstags.
Nee, war nicht der letzte Tag.
Nicht der letzte Tag. Oder ein, zwei Wochen
zwei
vorher.
Wochen vorher.
Es geht zu Ende und die Bäckerei wird in andere Hände übergeben und es gibt einen Stehempfang auf dem Hof. Nichts Großes. Habt ein bisschen Fingerfood backen und wir haben auch so einen Flyer gekriegt, das hat uns sehr gefreut, sind wir natürlich auch sofort hin und kamen dorthin und dann waren vielleicht 10 Leute, also am 7. ging's los oder sowas, dann war der Hof schon mit 15, 20 Leuten voll, wir haben uns in die Schlange gestellt, um euch zu verabschieden und dann ist das sowas von ausgeartet. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren es, keine Ahnung. Also ich habe da Bilder gemacht, die Leute sind geströmt. Ja. Haben euch geehrt, haben euch Ständler gesungen, die Vereine waren da, ich glaube, der Pfarrer hat größer gesprochen, der Bürgermeister hat gesprochen. Ach. Also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke.
Ja, wow.
Und ich glaube, ihr habt damit ja auch nie und nimmer gerechnet. Das heißt ja schon, ihr habt wirklich da was bewegt, obwohl ihr nur in Anführungszeichen eine Bäckerei dort geführt habt und Betriebe habt. Wie war das für dich, so rückblickend jetzt? War das so ein bisschen auch ein Ausgleich für den vielen Stress? Es war ja auch einfach viel, viel Arbeit als Selbstständiger. Und erzähl mal ein bisschen,
also
wie war das?
Dieser Ausgleich zum Stress, der war die ganzen 19 Jahre da. Mhm. Durch die Resonanz des Publikums, der Kunden, die geschwärmt haben von den Brezen, die geschwärmt haben vom Brot, die einfach sich wirklich danach gesehnt haben, endlich wieder gute Sachen zu essen und die es bei uns gefunden haben. Und ja, die eine Kundschaft hat gemeint, das ist ein Leuchtturmprojekt, sowas haben sie sich immer gewünscht, sie waren so glücklich damit wir waren halt froh, dass wir den Riecher gehabt haben oder ähnlich dicken wie die vielen Kunden, die sich danach gesehnt haben und dass wir das halt die Fähigkeiten gehabt haben und das zu verwirklichen. Und ja, und dadurch waren wir glücklich und dass es natürlich so eine Dankbarkeit am Schluss gegenüber uns war, das war natürlich unbeschreiblich. Ne? Also wir hatten 2000 Snacks oder über 2000 Snacks gebacken und das hat bei beiden nicht gelangt. Und
das war völlig wurscht an dem Tag.
Ja, 100 Flaschen Sekt. Aber das war es alles wert. Und ja, das war beeindruckend. Wir waren in keinem Verein in Lenzidel eigentlich. Und der Sportverein hat eine Abhandlung, eine Delegation geschickt. Und der Gesangsverein hat ein Ständle gehalten. Mhm. Also es war so beeindruckend. Das war wirklich...
Du, das waren Massen. Der ganze Hof war voll.
Ist doch auch schön, wenn man zum Ende, also wenn man dann seine Bäckerei in andere Hände übergibt und man wird dann so verabschiedet von der Dorfgemeinschaft, ist doch auch...
Ja.
Also was Wunderschönes. Also ich finde es toll. Ich war nicht mal dabei, kriege Gänsehaut gerade. Also
kann dir das zeigen.
Toll, also schön.
Ja, wenn es am schönsten ist, sollen wir es aufhören. Und das haben wir in dem Fall geschafft.
Ja, das ist super, perfekt. Also ich ziehe meinen Hut, ich will auch mit 58 aufhören.
Also das heißt auch, niemand von euren Kindern hat die Bäckerei, hatte da Interesse, irgendwie da weiterzumachen. Und das war auch völlig okay für euch. Das ist ja auch oft so ein Thema, gerade in, ja, meistens in Bäckereien, wo halt schon viele Generationen Betriebe werden. Oder ist da jemand dabei, der jetzt sagt, oh, der backt richtig daheim und hat irgendwie...
Nein. Wir haben das immer außen vor gehalten, die Bäckerei. Sie durften immer reinkommen und so weiter. Wenn sie LAN-Party hat es damals noch gegeben und dann haben sie Baguettes gebacken oder sowas für die LAN-Party. In Ferien haben sie dann die Backstube besetzt mit Computern und so weiter. Okay, und dann gezockt halt. Ne? Ja. Und da haben sie ein bisschen gebacken, aber sonst haben die überhaupt nichts mit Backen am Hut gehabt. Ja. Und das war auch gut so, wenn sie wirklich gewollt hätten, sie gehen ihren Weg und das war für uns wichtig. Wir haben das gemacht, was wir wollten und sie können machen.
Kleine Anekdote von meiner Seite. Heiligabend 2013 kam dein ältester Sohn Manuel, ich glaube um 4 Uhr morgens oder so, von irgendeiner Party. Die haben ja da, glaube ich, nicht mehr dort gewohnt, aber er war über Weihnachten dann bei euch und kam dann rein und war gut drauf und hat, du hast ihn dann Croissant abstreichen lassen, weil mir hatte mega Stress und er hat gesagt, komm, ich helfe euch. Und da hat man aber gemerkt, er hat mit Bagger sonst nicht viel am Hut und ich glaube, nach einer halben Stunde hat er dann auch gesagt, er geht jetzt ins Bett. Das war lustig, ja.
Ja.
Genau. So, jetzt sind wir ja ein Back- und Genuss-Podcast, Roland, und du bist jetzt ja quasi vom Profibäcker wieder ein bisschen zum Hobbybäcker geworden. Ich weiß, du backst jetzt sehr viel daheim in deiner Küche. Hast du einen ultimativen Tipp für uns, wenn man daheim backt? Irgendwas, was unsere Hörer jetzt heute noch einen richtig schönen Mehrwert bietet? Oder wie ist das bei dir? Du backst viel daheim, oder?
Ja, sehr viel. Also ich muss sagen, das erste halbe Jahr, dreiviertel Jahr nach der Bäckerei habe ich so gut wie nichts gebacken.
Völlig verständlich, ja.
Überhaupt keine Lust gehabt. Ja. Und nachdem wir jetzt im Sommer wieder zurückgekommen sind, so urlaubmäßig, und dann hat's richtig gejuckt in den Fingern, und seitdem backen wir mehrfach die Woche und backen Blätterteig, backen Croissant, backen Brot natürlich sowieso und Brötchen, Brezen, Laugengebäck, also Kuchen und also bunte Mischung. Und wir haben uns damals entschieden dafür, einen guten Backofen zu kaufen, einen Manns-Backofen. Nicht billig, aber hervorragend in der Qualität, und das bereue ich auch keinen Moment, je einen Euro davon. Und wir haben eine Küche mit einer Granitarbeitsplatte. Das ist hervorragend, gerade für Blätterteig oder Plunder oder Croissantteig. Also man kann damit ohne weiteres, also ich schaffe immer noch nur mit Butter, und es geht auch ohne weiteres so ganz normal wie im Betrieb.
Na, kommt dir jetzt zugute, dass du eh immer nur mit Zutaten geschafft hast, die man im Supermarkt kaufen kann.
Ja, genau.
Also wirklich auch Laugengebäck? Du tauchst die dann?
Ich tauche die dann halt, holst sie mit einer Schöpfkelle mit so einem... wieder raus, und das funktioniert
gut. Wo kriegst du deine Lauge her? Das ist immer mal wieder so eine Frage, die aufkommt.
Also ich habe mir damals, wie ich die Bäckerei dann verkauft habe, oder wie wir die verkauft haben, habe ich mir einfach einen Liter konzentrierte Lauge mitgenommen und die kleinen Mengen, wo wir da machen, das hält dann ewig eigentlich. Ne?
Und backst du, weil jetzt, du wohnst jetzt ja wieder in Würzburg, weil die Qualität dort vor Ort nicht so ist, wie du dir das wünschst, oder weil es dir einfach so viel Spaß macht? Oder beides?
Es gibt einzelne Qualitäten, wo man essen kann, aber wenn man keine Zeit hat, dann weiß man, da kann man da mal ein Brot kaufen oder da mal ein Brötchen. Aber es ist nicht die Qualität, die ich mir wünsche.
Also das heißt, dein Sauerteig hat aber jetzt auch noch keinen Namen als Hobbybäcker.
Nö, das braucht er auch nicht. Hauptsache, er funktioniert.
Ist aber noch der gleiche.
Das ist quasi der gleiche, wie du hast.
Ich habe inzwischen mal neu angesetzt, aber den hatte ich damals bei dir mitgenommen, habe ich auch schon mal erwähnt. Jetzt hast du ja auch schon erwähnt, und das wissen wir, der David und ich ja inzwischen auch, wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre selbstständig, es ist unheimlich viel Arbeit, es ist Stress, es ist Druck, Wie hast du es geschafft? Hast du einen Ausgleich gefunden? Wie ging es dir damit über 19 Jahre? Ja, du hast vorher gesagt, Feedback von Kunden gibt einem viel Kraft, das ist auch so. Aber du hattest ja auch montags immer Ruhetag zum Beispiel. Hattest du, glaube ich, nach einer Weile erst eingeführt, weil du gemerkt hast, es geht nicht ohne. Wie war das so für dich?
Wir hatten ein Vierteljahr geöffnet und dann haben wir gemerkt, ohne Ruhetag geht's nicht, weil dieser Ruhetag am Montag ist ja eigentlich Vorbereitungstag für Sauerteig. Mhm. Er wird bei uns ja nicht mit einer Anlage hergestellt, sondern alles noch, jede Stufe muss man einzeln zusammenwiegen, muss man einzeln Knetmaschine anschmeißen. Und der Montag war zumindest mal 6 Stunden waren damit auch belegt. Es war natürlich ein gewisser Ausgleich. Und der Sonntag, der war natürlich wichtig. Der war wichtig für die Familie. Ohne Sonntag, das hätte ich nicht machen mögen. Also man konnte auch mal eine Familienfeier oder man konnte am Samstagabend Freunde besuchen.
Mhm. Ja.
Das war die ganze Woche über nicht möglich. Es war kein Vereinsleben möglich. Es war also für mich zumindest nicht in dieser Größenordnung. Wir konnten es nicht so gut organisieren, wie der Ingmar das heutzutage macht, muss ich wirklich sagen. Ja. Und der Ausgleich hat es eigentlich nur in der Form gegeben, dass wir uns den Sonntag freigehalten haben und wir haben 5 bis 6 Wochen jedes Jahr Urlaub gemacht.
Okay.
3 Wochen im Sommer, 1 Woche Pfingsten, Ostern und nach Weihnachten oder nach Neujahr.
Auch so ein Punkt, wo du halt einfach deine Überzeugungen umgesetzt hast, fand ich auch immer beeindruckend und ich weiß noch, ihr hattet so einen blauen VW-Bulli, der immer das ganze Jahr im Garten stand. Und an dem Samstag, wenn Urlaub war, also wenn letzter Arbeitstag vom Urlaub war, dann stand der vor dem Haus. Und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, seid ihr auch Samstag abends in den VW-Bus gestiegen und ab. Und,
ach cool, ja,
und samstags oder kurz bevor es dann losging, seid ihr wieder gekommen.
Ja, genau. Ja, so war das.
Schön. Richtig cool. Der stand immer hinter im Garten, gell? Und ich wusste gar nicht, dass der noch benutzt wird. Und an dem ersten Urlaub, aber wahrscheinlich Ostern war dann der erste Urlaub, den ich mitgekriegt habe, stand der auf einmal vor dem Haus, war beladen und dann ging es ab in Urlaub.
Ja, cool. Ja, so ein alter
Bulli. T3, ja.
So ein richtig alter, ja.
Cool, mega.
Ja, ja.
Gibt es den heute noch?
Den fährt die Tochter.
Ah, cool.
Ja, super. Der fährt manchmal in Schwäbisch Hall rum. Ja, ach, die cool. Wohnt ja in Schwäbisch Hall.
Ja, mega cool.
Ah ja, okay, also eins von deinen Kindern ist quasi hier hängen geblieben.
Ja, genau.
Die andere sind in Berlin und ihr seid wieder zurück nach Würzburg.
Ja.
Gut, wir haben zum Schluss noch Sätze, die du für uns beenden kannst.
Ja. Meine Lieblingskategorie, die haben wir dir auch nicht vorher geschickt.
Nein.
Oder habe ich was falsch gemacht? Nee.
Nein.
Also die Frage werdet immer vorab ein bisschen verraten, aber das ist jetzt nicht. Du darfst einfach ganz spontan Sätze beenden, die ich anfange. Oder wir können es abwechselnd machen. David, du darfst auch.
Völlig egal, ja.
Einfach, was dir spontan einfällt. Roland, Selbstständigkeit ist?
Schwer.
Brot ist?
Genuss.
Bäcker sein ist?
Hart und schön.
Und Rentner sein ist?
Schön.
Nur schön. Rentner und Hobbybäcker.
Ja, ist nur schön. Toll, freut mich. Ja. Ich habe jetzt echt Lust auf Rente.
Ja, man kann halt das nachholen, was man 20 Jahre vermisst hat. Bücher lesen.
Ja.
Und backen, was man will und wenn man will.
Ist cool,
und keine Verantwortung haben.
So, wir haben jetzt noch eine ganz wichtige Abschlussfrage, die wir jeden, irgendwann müssen wir die mal streichen. Aber ich weiß
nicht. Nee.
Nein, die streichen wir nicht. Okay, also.
Der Rona kennt sie vielleicht, wenn er unsere Podcasts gehört hat.
Ich kenne sie, ja.
Ja, ich vorbereite.
Ich bin vorbereitet, okay. Habt ihr schon durchdiskutiert mit meiner Frau.
Okay, sehr gut. Dann
sind wir aufs Ergebnis gespannt.
Also, die erste Frage, Laugengebäck mit oder ohne Nutella?
Ohne Nutella.
Aber generell, Nutella geht schon ab und zu mal.
Geht, so. Auf jeden Fall.
Ja. Ja, okay.
Und wenn du Nutella isst, Butter drunter oder nicht?
Mit Butter.
Ja.
Aber jetzt meine Frau ohne Butter, unbedingt.
Ja, aber die ist nicht im Podcast. Okay. Jetzt müssen wir Strichliste machen langsam. Jetzt war immerhin der zweite nacheinander, der auf meiner Seite ist.
Es mehrt sich auch immer die Stimme. Also ich habe auch, heute kam eine E-Mail mit, übrigens PS, wenn dann mit Butter. Also okay. es wird mehr mittlerweile. Ja.
Definitiv.
Ja.
Roland, ich würde sagen, vielen herzlichen Dank. Es war echt ein tolles Gespräch, sehr beeindruckend. Wir kannten uns vorher nicht, deshalb noch beeindruckender. Also ich bin echt geflasht gerade. Ich weiß, woher der Ingmar jetzt viele Ansätze hat. Es ist schön, die Inspirationsquelle mal kennenzulernen. Also vielen Dank. War für mich wirklich sehr toll, dass du heute in unserem Podcast warst. Und ich denke, der Ingmar
also wird auch noch was sagen. Ich sage auch vielen Dank, Roland. Wir kennen uns jetzt schon 11 Jahre. Oder? 10 Jahre.
2012
ja, warst
du,
also,
du warst in Griechenland, du warst
wir bei waren, Bayern. Nee, wir waren beim Bayern, wir waren 2010 auf Kreta und diese eine Anekdote noch kurz zum Schluss, Roland und ich haben uns über Facebook kennengelernt. Okay. Und zwar waren wir auf Kreta und in der Allgemeine Bäckerzeitung kam ein Artikel über uns und ich kannte die Bäckerei Schlötter nicht und habe dann aber eine Nachricht gekriegt von einem gewissen Roland Schlötter auf Facebook, der unseren Artikel gelesen hat und ich glaube in dem Jahr sogar auf Kreta im Urlaub war und uns angeschrieben hat und uns eingeladen hat, doch gerne mal auf einen Kaffee vorbeizukommen, wenn wir wieder in Deutschland sind, was wir dann auch gemacht haben. Ich glaube um die Weihnachtszeit rum waren wir dann bei euch zum Kaffee und als wir dann von Kreta zurück sind, war ich erstmal nach 2 Jahren woanders und dann als klar war, wir übernehmen hier die Bäckerei oder als klar war, wir kommen wieder hier in die Gegend, habe ich Roland kontaktiert und er hat zufälligerweise eine Schwangerschaftsvertretung gebraucht oder einfach einen Bäcker gebraucht, weil jemand dann ausfiel mit, weil die Bäckerin bei ihm ein Kind gekriegt hat. Und das waren die 10 Monate, über die ich vorher schon kurz berichtet habe, die mich sehr inspiriert haben. Roland und auch seine Frau haben mich in vieler Weise inspiriert und dienen mir auch heute noch als Vorbild. Und ja, ich kann es nur wiederholen, eine Bäckerei in Bioland-Qualität vor 20 Jahren auf dem Land aus dem Boden zu stampfen, für seine Überzeugung einzustehen, das hat mich immer beeindruckt und inspiriert und ich sage auch vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und ich hoffe und denke, wir bleiben auch weiter in Kontakt und ich würde sagen.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Ja, vielen Dank auch an euch in dieser hübschen Runde. War sehr angenehm.
Rolands erster Podcast.
Ja, also aktive. Schön.
Aber gut gemacht, gut gemacht. Ja. Also auf jeden Fall war es sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Ja. Also vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nächste Woche ist Folge Nummer 20, unser nächstes kleines, kann man es Jubiläum nennen?
Auf jeden Fall, klar.
Kann man Jubiläum nennen, also gut.
25 ist alles Jubiläum.
Okay, dann haben wir ja schon bald wieder eins.
Ja.
Was haben wir für Thema?
Grillgebäck.
Richtig, weil wir haben übernächste Woche schon wieder einen Gast. Wir kennen wirklich einfach viele coole Leute.
Ja.
Nächste Woche werden wir darüber sprechen, was man alles im Sommer backen kann, was zum Grillen passt. Und übernächste Woche kommt ein deutscher Meister im Barbecue. Der auch Grillkurse in Reberspflug in Schwäbisch Hall anbietet. Also Simon Kuch wird mega spannend. Hörempfehlung, oder?
Auf jeden Fall, klar, logisch. Wir haben es noch nicht aufgenommen, aber auf jeden Fall.
Ja, wird gut.
Dann möchte ich noch den Hinweis geben, unsere neue Webseite ist online. Auf jeden Fall auf www.nachtschicht-podcast.de reinschauen. Da gibt es Wissenswertes über unsere Gäste, sowohl aber auch Rezepte und von denen ihr hier redet. Und man kann auch die Folgen dort hören. Also wer noch nicht draufgeschaut hat, auf jeden Fall www.nachtschicht-podcast.de. Und natürlich 5 Sterne auf Apple Podcast. Immer schön die Flagge hochhalten, das wäre gut.
Ja.
In diesem Sinne, jetzt aber wirklich, würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.